Herzlich willkommen bei Kontrafunk zu unserer neuen Ausgabe von Dreiländereck. Mein Name ist Florian Machel. In dieser Sendung widmen wir uns den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und unser Thema heute lautet etwas poetisch: Jenseits der staatlichen Schulen. Was wollen wir herausarbeiten? Speziell in Zeiten wie diesen ist das Vertrauen in das staatliche Schulsystem stark erschüttert. Dabei geht es nicht nur um Zustände an Schulen, wo Eltern speziell im urbanen Raum um die Sicherheit ihrer Kinder bangen. Es geht um die Bildung, es geht um das Inhaltliche. Schon lange vor der Corona-Zeit gab es Eltern, die der Ansicht waren, das Wichtige im Leben selbst viel besser vermitteln zu können als fremde Lehrkräfte. Und wenn wir diese unselige Phase der jüngsten Vergangenheit schon ansprechen müssen: Wir haben eine Zeit durchlebt mit absurden Maßnahmen und Lockdowns, und in dieser Zeit wurde bei vielen Eltern der Wunsch laut, ihre Kinder selbst zu unterrichten. Nicht zuletzt deshalb, weil man diese mit eisigen Temperaturen, Sauerstoffentzug, durch Maskenzwang oder andere Schwachsinnigkeiten quälte. Die Gründe für das sogenannte Homeschooling sind vielfältig und werden immer mehr. Meiner Wahrnehmung nach sind die Möglichkeiten dafür in unseren Ländern aber völlig unterschiedlich. Dazu haben wir als Gesprächspartner zu uns eingeladen. Aus Deutschland den Rechtsanwalt Dr. Andreas Vogt aus Eschwege. Er ist auf Schul- und Verwaltungsrecht spezialisiert und berät Familien über Homeschooling und Freilernen. Er ist Vorstandsmitglied des Bundesverbands für Bildungsfreiheit. Für Österreich spricht Magister Dr. Erwin Rigo, der viele Jahre im allgemein und berufsbildenden höheren Schulen als Lehrer tätig war. In der Corona-Zeit engagierte er sich besonders intensiv für Freiheits- und Grundrechte. Und aus der Schweiz begrüße ich Dr. Klaus Rüdiger. Er ist Historiker, Bildungsrat und ehemaliger Gymnasiallehrer. Und er moderiert bei uns auf Kontrafunk das beliebte Format Lehrerzimmer. Einen schönen guten Tag in die Schweiz. Ja, lassen Sie uns als gute Wissenschaftler, wenn man das so sagen darf, mit der Begriffsbestimmung und dem Ist-Zustand beginnen. Am strengsten scheint das Thema Homeschooling in Deutschland geregelt zu sein. Herr Dr. Vogt, wie dürfen wir uns die Situation vorstellen?
In der Tat ist in allen deutschen Landen die Schulpflicht bewaffnet mit einem rechtlichen Instrument, den der Staat auch sehr gerne zückt. Die Nichterfüllung der Schulpflicht gilt einmal als Ordnungswidrigkeit und in manchen Bundesländern sogar als Straftatbestand. Also der Staat kann sanktionieren die Nichterfüllung der Schulpflicht mit Bußgeld oder sogar mit Geld- oder Freiheitsstrafen. Darüber hinaus gibt es noch ein verwaltungsrechtliches Mittel, der Beugemittel. Es wird also ein Bescheid den Eltern zugestellt, indem befohlen wird, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen. Widrigenfalls wird ein Zwangsgeld angedroht und dann im nächsten Schritt auch festgesetzt und vollstreckt. Damit will man eben erreichen, dass die Eltern sich der Durchsetzung der Schulpflicht, zu der sie verpflichtet sind, auch beugen. Und schließlich droht natürlich die Prüfung, ob in die elterliche Sorge einzugreifen ist, weil eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Dafür sind dann die Jugendämter und späterhin auch die Familiengerichte zuständig. Also es eröffnet sich da eine ganze Frontlinie, mit denen diese Familien dann doch zu kämpfen haben.
Herr Dr. Rigo, in Österreich ist die Situation nicht ganz so extrem. Große Freude scheint man aber mit Freilernen und Homeschooling auch nicht zu haben. Was ist der Stand der Dinge?
Ja, der Stand der Dinge ist, dass eine behördliche Genehmigung stattfinden muss. Der Unterschied ist, dass eigentlich nicht dies örtlich gebunden ist, die Teilnahme am Unterricht. Deswegen wird eine Externistenprüfung verlangt für Schüler, deren Eltern ihre Kinder für eine gewisse Zeit abmelden. Das war ja auch eben während der Corona-Zeit. Ich habe selbst auch 5 Schüler, 23, 24 unterrichtet, deren Eltern eben die Maskenpflicht in der Schule nicht akzeptiert haben. Und es war nicht verwunderlich, dass die dann viel weiter waren, weil der Unterricht regelmäßig stattfinden konnte, als an der Schule. Das ist der Hauptunterschied zu Deutschland.
Werfen wir vorab noch einen Blick auf die Schweiz zu Dr. Rüdiger. Soweit ich weiß, liegt die Regelungskompetenz dort bei den Kantonen. Wie leicht ist es in der Schweiz möglich, seine Kinder zu Hause zu unterrichten und an welche Regeln ist man gebunden?
Die gute Antwort lautet, dass es je nach Kanton, wie Sie schon angedeutet haben, sehr unterschiedlich. Wir haben einen sehr hohen Bildungsföderalismus in der Schweiz. Auf Bundesebene ist auch hier nur die Schulpflicht oder der Anspruch auf unentgeltlich Bildung oder Unterricht festgelegt. In den Kantonen haben wir wirklich ein Spektrum von Kantonen, die mit dem privaten Unterricht oder Homeschooling sehr liberal, sagen wir einmal, umgehen. Dazu gehören zum Beispiel die Kantone Bern oder Aargau. Dann haben wir Kantone, wo man sich etwas mehr anstrengen muss, bis hin zum Tessin beispielsweise, in dem das vollkommen verboten ist. Ich muss aber vielleicht noch ergänzen, dass es dann auch jeweils eine Frage ist der Umsetzungspraxis. Wir haben also zum Beispiel im Kanton Zürich wirklich einen sehr ausführlichen Artikel auch zum privaten Unterricht. Wie das dann aber umgesetzt wird, ist wieder ein Stück weit eine andere Frage. Also um Ihre Frage kurz zu beantworten, es gibt zum Beispiel also die Möglichkeit, ganz einfach den Kanton zu wechseln und dann kann man diesen Wunsch nach privatem Unterricht umsetzen.
Wenn ich hier jetzt spontan vergleiche, dann komme ich zu dem Eindruck, dass der Bürger vor allem in Deutschland als Untertan angesehen wird, als ja, Bewegungsmasse, die der Staat hier oder dorthin schieben kann. Und natürlich muss er in die Schule gehen, um so indoktriniert zu werden, wie die aktuellen Regierenden das wollen. Ist mein Eindruck richtig? Wie kann man sich vorstellen, wie die Gesellschaft in Deutschland oder die Politik, die Menschen, die Schüler sieht? Was führt dazu, dass es dort wirklich so streng geregelt ist?
Dann, wenn Sie sagen, ob hier der Bürger oder die Bürger als Untertan gesehen werden, ich würde es von der anderen Seite her beantworten. Tatsächlich ist es so, dass eher der Staat als Vater gesehen wird. Das hat das Bundesverfassungsgericht natürlich mit schöneren und vorsichtigeren Worten im Grunde dargestellt, indem es schon 2003 in einem Entscheid, in dem es um Homeschooling ging, klargestellt hat, dass der staatliche Erziehungsauftrag, der dem Grundgesetz zugrunde liege, dieser staatliche Erziehungsauftrag letztlich die Legitimationsgrundlage für das Verbot von Homeschooling ist. Es gehe nicht nur um die Vermittlung von Wissen und Bildung, sondern auch um die, so steht es in der Entscheidung, Heranbildung verantwortlicher Staatsbürger. Wird dann auch davon gesprochen, dass die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse daran habe, sogenannte Parallelgesellschaften zu verhindern und Minderheiten zu integrieren. Ich möchte mal eine Passage zitieren aus dieser Entscheidung. Soziale Kompetenz im Umgang auch mit Andersdenkenden, gelebte Toleranz, Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung einer von der Mehrheit abweichenden Überzeugungen können effektiver eingeübt werden, wenn Kontakte mit der Gesellschaft und den in ihr vertretenen unterschiedlichsten Auffassungen nicht nur gelegentlich stattfinden, sondern Teil einer mit dem regelmäßigen Schulbesuch verbundenen Alltagserfahrung sind. Damit hat das Bundesverfassungsgericht einen Textbaustein geliefert, der mir in ganz vielen anderen Urteilen und Beschlüssen und Bescheiden schon über den Weg gelaufen ist. Ich sage immer gerne zu meinen Mandanten, es ist tatsächlich nach der herrschenden Meinung in Deutschland gibt es nicht nur Vater und Mutter oder Mama und Papa, sondern tatsächlich auch Vaterstaat. Und in dieser Polarität ist eben dieser Konflikt zu lösen und wird natürlich nur zugunsten der strengen, rigiden Schulpflicht gelöst bislang.
Das klingt alles rechtlich recht blumig und schön, aber nicht unbedingt nach Freiheit und Selbstbestimmung. Ich würde hier gleich in die Schweiz springen, wo man ja ein vollkommen anderes Verständnis von Demokratie hat. Wie kann man das gesellschaftlich dort betrachten, wenn man jetzt mal zugehört hat, wie es in Deutschland strukturiert ist?
Ich denke, bis zur Corona-Krise und diesen Maßnahmen, die natürlich in der Schweiz in etwas abgeschwächter Form durchgesetzt worden sind, ist das Vertrauen in den Staat relativ groß gewesen. Man könnte eigentlich den Satz umdrehen und sagen, der Staat sind wir. Denn wir haben nicht nur die direktdemokratischen Elemente, sondern die Schule wird von den Gemeinden organisiert. Sie sind die Träger des Volksschulwesens und dieser Begriff Volksschule ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Ein Blick ins 19. Jahrhundert zeigt, dass hier die Schulbehörden und, man halte sich fest, sogar auch die Lehrer selber in den Gemeinden gewählt worden sind. Sind also wirklich in der Gemeindeversammlung gewählt worden. Das hat sich mittlerweile etwas verändert. Aber der Staat sozusagen als allmächtiger und fürsorglicher Vater, das finden wir so in der Schweiz nicht. In der Corona-Krise, darauf werden wir ja noch zu sprechen kommen, ist dann dieses sehr starke Urvertrauen, sage ich einmal, ziemlich massiv angeknackst worden. Und das sieht man dann auch, dass natürlich dann eben die Anträge auf Homeschooling ab dem Jahr 2020 in die Höhe geschnellt sind.
Österreich scheint hier von der Einstellung her in der Mitte zu liegen. Ein bisschen Selbstständigkeit, aber bitte nicht zu viel. Und in Österreich wird ja auch oft bemüht, woher die Schulpflicht stammt, von der Kaiserin Maria Theresia. Jetzt bin ich gespannt, was uns Herr Dr. Rigo dazu erzählen kann.
Ja, natürlich, denn wir sind immer stolz darauf gewesen, dass wir eine der ersten waren in Europa mit der Einführung der Schulpflicht durch die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1774. Diese Verordnung, die allgemeine Schulordnung, besagte, dass die Kinder 6 Jahre Schulpflicht an der Schule verbringen müssten, zwischen 6 und 12 Jahren. Und damals hieß es noch Normalschulen, Hauptschulen und Trivialschulen. Die mussten alle nach einem einheitlichen Lehrplan unterrichtet werden, auch die Schulbücher einheitlich. Öffentlichkeitsrechtliche Schulen sind natürlich auch möglich. Wir haben natürlich auch Privatschulen. Die müssen aber die Gleichwertigkeit des Unterrichts gegenüber der Bildungsdirektion nachweisen. Das war während der Corona-Zeit auch so. Früher hieß es ja Landesschulrat, jetzt heißt es Bildungsdirektion. Und die öffentlichen Schulen haben immer mehr eigentlich auch Prinzipien übernommen, die auch in den Privatschulen seit der Gründung vor 125 Jahren, also die sogenannte Reformpädagogik, sind immer mehr übernommen worden.
Herr Rigo, ich darf gleich bei Ihnen bleiben, weil Sie besonders engagiert waren in der Corona-Zeit meines Wissens. Die Corona-Zeit hat die Gesellschaft hart getroffen, speziell der Umgang mit den Kindern war sehr umstritten. Das war auch der erste Bereich, wo es verhaltene Entschuldigungen von Politikern dann nachher gab. Man habe sich ja nicht richtig verhalten. Ich habe festgestellt, auch während der Corona-Zeit, Kinder haben offensichtlich überhaupt keine Lobby. Man hat sie abgeschoben in die Schulen, man hat mit ihnen experimentiert, hat ihnen Sauerstoff entzogen und dergleichen mehr. Also ganz schreckliche Zeiten, wo wir hoffen, dass sie nicht wiederkommen. Aber ich kann eben aus all diesen Dingen heraus nachvollziehen, dass Eltern gesagt haben, in der Schule ist mein Kind nicht gut aufgehoben. Können wir uns gemeinsam zurückerinnern, wie war das in Österreich in dieser Zeit und gab es damals dann wirklich einen Trend, dass man gesagt hat, ich erziehe mein Kind lieber zu Hause?
In dieser Zeit war ich schon in der Pension und als Pensionist habe ich mich eben in dieser Zeit das erste Mal also bemüßigt gefühlt, für die Grundrechte einzustehen, als ich eben vernommen habe, was hier sich abspielt. Auf jeden Fall habe ich mich dann bereit erklärt, mich zur Verfügung zu stellen. Und so landete ich dann natürlich auch an einem Biobauernhof in der Gegend, wo ich 5 Schüler aus der Hauptschule, die heißt jetzt ja nicht mehr Hauptschule, sondern Gesamtschule, 2., 3. Klasse unterrichtet habe. Ich habe natürlich diese Situation nicht nur dort, sondern eben auch in der Gruppierung weiter versucht zu forcieren und zu mehr Freiheitsrecht wieder zurückzuführen.
Wie würden Sie generell sagen, war es in Österreich ein großer Trend, Schüler aus den Schulen zu nehmen oder kann man das so generalisierend nicht sagen?
Das kann man nicht generalisierend sagen, weil zu dieser Zeit war die Arbeitsmarktsituation noch so gut, dass in der Gesellschaft wo heutzutage es viele Doppelverdiener gibt, natürlich die Möglichkeiten gar nicht gegeben waren und die Angebote nicht da waren, weil das, was ich damals gemacht habe, war ja illegal. Also ich bin immer mit dem Handy ausgeschaltet zu Hause gelassen, damit man ja nicht mir folgt, weil ansonsten wäre ich ja auch gestraft worden. Oder die bekannten Bauern, die mir die Möglichkeit geboten haben, dort unterrichtsähnliche Situationen zu schaffen. Und ich kenne auch eine Kollegin, eine gut Bekannte, die hat dann ihre Tochter in der Matura-Klasse herausgenommen und haben sie zu Hause über Homeschooling zur Matura geführt. Das war eine gute Schülerin, die es auch mit Vorzug maturiert hat. Und damit war natürlich auch zu Hause die Gelegenheit gegeben, dass die Eltern sich das zugetraut haben, dem Kind das, was es in der Schule versäumen könnte, beizubringen.
Es ist natürlich erst nachträglich leicht gesagt, ja, nehmen wir das Kind heraus, unterrichten wir es zu Hause. So leicht ist es in der Praxis nicht. Zum einen muss man ja auch Zeit haben, muss man als Elternteil auch zu Hause sein. Zum anderen wird es auch eine Kompetenzfrage sein. Mich würde interessieren, wie hat das in der Schweiz funktioniert und gab es da überhaupt die Möglichkeit, die Kinder dann wirklich realistisch herauszunehmen?
Diese Möglichkeit bestand in der Tat. Man kann also sagen, dass eigentlich in dieser Phase es zu einer Verdoppelung der Schülerzahl gekommen ist im Bereich des Homeschoolings. Aber vielleicht, um ein realistisches Bild zu geben, muss man sagen, wir sprechen hier auch, das sind die neuesten Zahlen aus dem Bildungsbericht Schweiz, von einem wirklich marginalen Phänomen. Es geht so um 4.500 bis maximal 5.000 Schüler, also Kinder und junge Leute. Dort, wo es auf legalem Weg möglich gewesen ist, das ist schon angesprochen worden, da hing es auch von der Kompetenz der jeweiligen Eltern ab. Also es ging nicht, dass jemand hier einfach sein Kind unterrichten kann und keinerlei Ausbildung in diesem Bereich nachweisen kann. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Und auch hier galt die Einhaltung des Lehrplans und es fand auch dann in den Kantonen, allerdings etwas unterschiedlich, jeweils eine Kontrolle statt, wie das auch tatsächlich dann mit umgesetzt wird. Und so ergab sich auch hier so ein Flickenteppich dort, wo vielleicht sich auch Eltern zusammengeschlossen haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir die raus und wir betreiben zu Hause hier dieses Homeschooling. Dazu gibt es in der Schweiz auch Beratungsmöglichkeiten. Das sind private Vereine, die dann auch in rechtlichen Schritten geholfen haben. Diese Vereine haben aber, soweit ich es überblicken kann, auch einen Kontakt und Austausch zu den jeweiligen Volksschulämtern. Also es ist nicht dann vollkommen losgelöst. Und von staatlicher Seite hat man sich natürlich gesagt, okay, da sind wir diese Querulanten los, dann sollen die es zu Hause betreiben.
Es ist interessant, ja, aus österreichischer Sicht, weil es wirklich ein ganz, ganz anderer Ansatz ist. Jetzt fehlt uns natürlich noch der Blick auf Deutschland in dieser schrecklichen Corona-Zeit. Da haben sich sicherlich viele Eltern gedacht, die Kinder wären zu Hause besser aufgehoben, aber es war halt verboten. Gab es trotzdem Möglichkeiten? Haben sich Eltern darüber hinweggesetzt oder musste man da einfach die bittere Pille schlucken?
Das ist auch sehr unterschiedlich gelaufen. Manche haben zu einer Krankschreibung gegriffen. Andere sind einfach so zu Hause geblieben. Es ist auch tatsächlich in der Zeit auch so gewesen, dass das auch ein bisschen anarchisch mitunter war und auch geduldet wurde, wenn man nicht zur Schule ging. Also, dass da auch dann viele Kinder auf den Geschmack gekommen sind und nachdem diese Maßnahmen gar nicht mehr griffen, dann zu Hause bleiben wollten und dann fingen erst die Probleme so richtig an. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es tatsächlich auch in Deutschland Gesetz oder Verordnungsgebung gab, die es sogar untersagte, zur Schule zu gehen. Da denke ich insbesondere an diese sogenannte Bundesnotbremse. Die hat nun leider dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht sich diese Bundesnotbremse noch einmal genauer angesehen hat und dort ein Grundrecht entwickelte oder entdeckte, was lautet Grundrecht auf schulische Bildung. Das war bis dahin gar nicht bekannt. Also es hatten dort Eltern gegen diese Bundesnotbremse geklagt und beklagt, dass die Kinder nicht zur Schule gehen durften. Und das Bundesverfassungsgericht sagte, ja, tatsächlich wird hier in die Grundrechte der Kinder und der Jugendlichen eingegriffen, schulisch gebildet zu werden. Aber wegen dieser Ausnahmesituation Corona und so weiter sei das eben verfassungsrechtlich gerechtfertigt gewesen, dass die Schulen geschlossen blieben.
Was mich als nächstes interessieren würde, ist, wie die Anforderungen sind für die Schüler. Also wir gehen jetzt davon aus, es geht alles. Die Eltern haben eine Möglichkeit gefunden, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Sie versuchen, die Bildung zu vermitteln. Wie streng sind jetzt die jeweiligen Staaten im Abfragen dieses Wissens und kann man auch vergleichen, ob man anders oder strenger behandelt wird im Vergleich zu Schülern, die in der Präsenzschule sitzen? Diese Frage würde ich zuerst in die Schweiz richten.
Ja, auch hier muss ich darauf hinweisen, schon fast ritualhaft, das ist wirklich in den einzelnen Kantonen unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich gilt für alle, auch für das Homeschooling, ist der Lehrplan 21, der aktuelle Lehrplan, verbindlich. Prüfungen in dem Sinne, Leistungstests existieren nicht. Wo aber die Kantone relativ deutlich eingreifen, das ist, wie ich schon mal bereits sagte, dass man also einer Kompetenz der unterrichtenden Person, um das so auszudrücken, also der Eltern, hier voraussetzt. Das ist ein Punkt. Dann, womit die Kantone jeweils operieren, das ist der Bereich der Anzahl der Schüler. Wir haben zum Beispiel im Kanton Zürich die Situation, da heißt es im Volksschulgesetz, Privatunterricht kann mit 1 bis 5 Personen stattfinden. Und genau an dieser Schraube ist etwas gedreht worden. Man hat also dann beispielsweise die maximale Schülerzahl in manchen Kantonen runtergesetzt, womit man also einzelne Lernorte von privatem Unterricht oder Homeschooling dann mehr oder weniger verunmöglicht hat. Es kommt noch ein Faktor hinzu, nämlich, dass man verlangt, dass die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit oder zur Enkulturation gegeben sein muss. Also wir haben auch wiederum Kantone, die sagen, bestimmte Mindestgröße muss überhaupt vorhanden sein, damit eine Gruppe unterrichtet wird. Wir wollen nicht, dass die einzelnen Familien vollkommen alleine isoliert unterrichten, sondern es müssen mindestens 2 Familien hier vorhanden sein. Die müssen sich dann natürlich auch dann finden können in dem jeweiligen Kanton. Und da kommt natürlich die Schwierigkeit dann auch dazu in der konkreten Ausübung, dann diese Familien müssen sich ganz einfach verstehen. Und manche haben sich dann so in der Not der Situation zusammengefunden, sodass es also dann auch schon bereits wieder vorgekommen ist, dass solche Lernorte wieder aufgelöst worden sind. Also die eigentliche Umsetzung und das Durchhalten ist dann letztendlich auch nicht so ganz einfach hier in der Schweiz. Aber ich weise nochmal darauf hin, wir sprechen hier von 0,5 bis 1% der Gesamtschülerzahl in der Schweiz.
Es betrifft nur wenige Menschen, wahrscheinlich weil sich auch nur wenige Menschen über dieses Thema drüber trauen. Das ist ja herausfordernd, jetzt nicht nur wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern eben weil man als Elternteil da wirklich sehr, sehr viel leisten muss oder sich eben einen Lehrer beschäftigen muss. Blicken wir zu dieser Frage noch nach Österreich. Wie sieht's dort aus? Werfen einem da die Behörden besondere Prügel vor die Füße? Werden die Schüler, die Externisten gut behandelt? Ist das Niveau vergleichbar? Wird mehr verlangt? Wie sieht das da aus?
Ja, grundsätzlich habe ich die meiste, also 40 Jahre unterrichtet am Gymnasium und möchte eigentlich nur sagen, dass ich damals eigentlich zur doch Privatschule auch immer ein bisschen eine kritische Grundhaltung hatte, weil ich feststellen musste, dass die Privatschulen im Matura-Vergleich haben sie früher selten das Niveau dort erreicht. Was auch erkennbar war, dass ja an diesen Privatschulen allerdings im Bereich Kreativität und Selbstbewusstsein und so weiter sicherlich besser gefördert wurden als in der Regelschule. Grundsätzlich Privatschulen gibt es also bei uns in Österreich ca. 10%. Und das sind auch solche, die auch dann Öffentlichkeitsrecht beantragt haben und das bekommen. Und die Gleichwertigkeit müssen sie natürlich trotzdem vorweisen.
Aber nochmal konkret, jetzt kleinere Lerngruppen, Schüler, die von den Eltern unterrichtet werden, wie leicht tun sich die gegenüber dem österreichischen Staat? Also werden die fair behandelt oder wird von denen mehr verlangt oder werden sie vielleicht sogar schikaniert? Das würde mich noch interessieren.
Von den 5 Schülern, die ich hatte in der Zeit, während der Corona-Zeit, und davor habe ich es nie gemacht, dort wurden von 1 oder 2 Elternteilen mir schon mitgeteilt, dass sie schikaniert wurden.
Für Deutschland ist die Frage ja nicht ganz zutreffend, weil man darf dieses Homeschooling ja nicht machen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, Externistenprüfungen, glaube ich, abzuschließen. Wie sieht's da aus? Ist man da gleich behandelt? Hat man da überhaupt eine Chance?
Also ich kann nur von den Fällen sprechen, in denen ich mitbekommen habe, wie das dann am Ende ausging. Die Kinder und Jugendlichen, die sich einer externen Externistenprüfung gestellt haben, haben meistens sehr gut abgeschnitten. Genauso andere Kinder und Jugendliche, die vielleicht in die letzten Klassen einer Schule, 9. oder 10. Klasse dann einstiegen, haben eigentlich auch immer, weil sie sehr bildungsambitioniert waren, den Anschluss geschafft und sehr gute Schulleistungen und auch Zeugnisse ergattert. Es ist in Deutschland eben nicht normiert, dieses Homeschooling oder schulbesuchsfreies Lernen. Und deshalb ist auch nicht das Prüfungswesen, was dafür erforderlich wäre, geregelt.
Jetzt muss man der Fairheit halber natürlich auch ansprechen, es hat sicher nicht nur Vorteile, seine Kinder aus der Schule herauszunehmen, zu Hause zu unterrichten. Ich würde jetzt ganz offen in die Runde hineinfragen, welche Probleme sehen Sie beim Homeschooling? Verliert man da vielleicht auch den Anschluss an andere? Verliert man da die soziale Kompetenz? Der deutsche Staat, wenn ich mich richtig erinnere, hat es ja auch begründet, dass das ganz wichtig ist, in diesem sozialen Umfeld aufzuwachsen, hier Kompetenzen zu erwerben. Wie ist es in der Praxis?
Also wenn ich da anfangen darf, kann ich sagen, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch in meiner Beratung und in der Vertretung und Verteidigung von Homeschooling-Familien. Ich sage den Mandanten auch immer, dass es sehr wichtig ist, und die meisten machen das auch von alleine, dass die Kinder auch soziale Kontakte außerhalb der Familie haben, weil diese Integrationsfunktion der Schule, die muss natürlich, weil sie zu Hause nicht erfüllt wird, muss kompensiert werden durch andere Aktivitäten, die diese Kinder und Jugendlichen haben sollten. Damit kann man dann auch den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall ausräumen, weil darum geht es ja, wenn man zu tun hat mit dem Jugendamt oder dem Familiengericht, liegt hier in diesem konkreten Einzelfall eine Kindeswohlgefährdung vor, ja oder nein. Da könnte dann der Richter prüfen, und das wird auch in Einzelfällen gemacht, ob hinreichende Bildung da ist, die Kinder also nicht besorgniserregende Rückstände haben, und ob sie auch hinreichend engagieren und integriert sind. Und wenn das bejaht wird, kann und meines Erachtens soll sich der Staat dann auch zurückziehen und darf nicht eine Kindeswohlgefährdung bejahen und darf nicht in die elterliche Sorge eingreifen.
Schule hat ja nicht nur mit Schulbüchern zu tun, wenn wir an Sportunterricht denken, wenn wir an Bewegung denken. Und das sind auch alles sehr soziale Ereignisse, wo man auch Spaß hat, wo man ja seinen Körper auch trainiert, was so wichtig ist und was auch in der Corona-Zeit viel zu kurz gekommen ist. Bleiben wir bei dem Themenkreis. Wie sieht es in Österreich aus? Welche Probleme sehen Sie bei Homeschooling, wenn man jetzt einmal nicht nur an mögliche Vorteile denkt? Herr Rigo.
Ja, natürlich, das kann ich nur dem beipflichten, was der Vorredner gesagt hat für Deutschland. Das war natürlich auch das einzige Kriterium, warum diese Schüler dann mehrheitlich nach dem ersten Jahr dann doch wieder in die Schule gedrängt haben, weil sie den Klassenverband vermisst haben, ihre Freunde. Sie waren reduziert auf diese kleine Gruppe. Was ihnen wirklich gefehlt hatte, war dieses Sportunterricht, das soziale Umfeld.
Ich kann das für die Schweiz nur unterstreichen, die beiden Punkte, also Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit. Und dann natürlich auch muss gewährleistet sein die Anschlussfähigkeit ans Schulsystem. Um auf den letzten Punkt noch einzugehen, ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Auf der einen Seite eben, die Schüler suchen ihre Peers, sie wollen ihre Gemeinschaft haben. sodass sie dann vielleicht sogar dann aussteigen. Aber auch, ich glaube, die Eltern müssen sich dann bewusst sein, dass sie den weiteren Schulweg oder die Schulbiografie ihrer Kinder nicht verbauen. Also das Abrutschen dann in diese sogenannten Parallelgesellschaften, das finde ich insofern problematisch, nicht weil wir viele von denen haben, sondern weil letztendlich die Souveränität des Kindes eingeschränkt wird, wenn sie dann in einem bestimmten Alter ist und sagt, ja, aber hoppla, jetzt habe ich ja hier gar keine Möglichkeit mehr, auf diese oder jene Ausbildung oder Berufsausbildung umzusatteln. Dieser Aspekt der Gemeinschaftsfähigkeit, das hat man auch versucht, so zu kompensieren. Es gab einzelne Zeitungsartikel in der Schweiz, die dann so einzelne Beispiele gezeigt haben, wie Eltern das umsetzen. Wissenschaftlich ist das ja nicht erforscht worden. Da habe ich mich manchmal dann gefragt, okay, ist das wirklich so gut, dass man nur im familiären Umfeld aufwächst? Oder es waren zum Teil auch alleinerziehende Mütter, die dann mit ihren Kindern zu Hause gelernt haben. Reicht das eigentlich dann aus? Nimmt man dann mit vielleicht nicht fälschlicherweise eben Kindern gewisse Stolpersteine weg? Denn auch im öffentlichen Schulsystem muss man sich halt mal bewähren, auch wenn die Nase des Lehrers einem nicht besonders gut gefällt, muss man lernen, mit dem irgendwie zurechtzukommen und zu schnell dann solche Schwierigkeiten den Kindern wegzunehmen. Da würde ich auch doch mein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, wir haben das Stichwort zurück in die Regelschule jetzt einige Male gehört, auch aus Österreich vorher. Das hat bei mir tatsächlich einige Erinnerungen geweckt. Ich kann mich an Gespräche erinnern aus dieser Corona-Zeit, wo zuerst die Eltern sehr stolz waren, dass sie ihre Kinder es herausgeholt haben, zu Hause unterrichten, dann aber nach 1-2 Jahren im Grunde genommen resigniert haben und gesagt haben, das geht so nicht. Ausnahme waren vielleicht Lerngruppen, wo sich wirklich mehrere Familien zusammengefunden haben. Was zum Beispiel auch fehlen könnte und was wir noch nicht so stark angesprochen haben, in der Schule entwickle ich ja auch Freundschaften. Es bilden sich Lebensbünde. Im Endeffekt weiß auch jeder, das können sogar berufliche Seilschaften sein, dass man im Zuge seines Lebens dann immer wieder auf Freunde zurückkommt, die einem weiterhelfen. Das fehlt ja da alles. Vielleicht möchte sich da noch jemand dazu einbringen.
Das versuchen ja auch im Bereich des Homeschoolings die meisten Eltern im Auge zu behalten, dass da Kontakte sind zusätzlich über Sport, Musikvereine und was da das ganze Freizeitangebot anbietet. Das große Problem ist aber, finde ich, wenn man das jugendpsychologisch betrachtet, es braucht gerade im Pubertätsalter eine stabile Gruppe von jungen Menschen, die zusammenleben und die diese Zeit gemeinsam durcherleben. Also der Faktor der Stabilität der Beziehung ist mir hier ganz wichtig. Es reicht nicht, wenn jemand zum Beispiel jetzt als Freilerner irgendwo hinreist und dann ein halbes Jahr irgendwo lebt und man versucht, einen Anschluss zu finden für die eigenen Kinder zu Gleichaltrigen. Ich glaube, das reicht wirklich nicht aus. Das ist wichtig. Es braucht also hier eine Konsistenz auch in den Beziehungen. Und es braucht, um es etwas provokativ zu sagen, auch eine Diversität der Angebote. Ich muss auch lernen, mit unbequemen Zeitgenossen in der Klasse irgendwie zurechtkommen. Wenn es natürlich überhaupt nicht mehr geht, dann muss man halt Thema Mobbing dann Lösungen irgendwie suchen. Und insofern ist bei uns auch dann zum Beispiel der Schritt aus dem Homeschooling zu den Privatschulen nicht so weit. Natürlich der große Unterschied: bei den Privatschulen muss ich einen sehr hohen Betrag dann monatlich leisten. Aber weil in der Schweiz die Privatschulfreiheit auch sehr hochgehängt ist, zum Teil bis auf Verfassungsrang, gibt es hier wirklich auch die Möglichkeit von Privatinitiativen, Privatschulen zu gründen, auch in einem kleineren Umfang. Also hier sind alternative Möglichkeiten durchaus realisierbar.
Themenkreis Privatschulen, Chancengleichheit, soziale Durchmischung. Wir haben da jetzt schon vieles dazu gehört. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Vogt?
Wenn ich jetzt mal an das Homeschooling anknüpfe und das in Bezug setze zu der Privatschulwesen, möchte ich nur anmerken, dass es sehr bedauerlich ist, dass es bisher nicht gelungen ist, durchzusetzen eine Privatschule, die vielleicht so einen Mittelweg geht, dass die Kinder angebunden sind institutionell an eine Schule. Wer sagt denn, dass man 5 Tage die Woche präsent in der Schule sein muss. Man könnte doch Konzepte entwickeln, dass vielleicht nur 2 oder 3 oder nur 1 Tag Präsenzunterricht ist und der Rest halt freigelernt wird, vielleicht mit Tutoren, die man über Video- und Tonbildübertragung ansprechen kann. Ich kann da nicht zu viel ausholen, aber mir sind Fälle bekannt, in denen Schulträger versuchten, eine solche Hybridform durchzusetzen. Und leider ist das nicht gewollt von den zuständigen Behörden und auch den Verwaltungsgerichten, möglicherweise sogar bis zum Bundesverfassungsgericht. Also hier müsste viel frischer Wind rein, der leider nicht eingelassen wird.
Wir haben ein Spannungsfeld der begründeten Gefahr der Indoktrination durch staatliche Stellen in der letzten Zeit, glaube ich, auch durch globalistische Einflüsse. Ich kann mich sogar an meine Schulzeit noch erinnern, wo wir eigentlich in allen möglichen Fächern ständig nur hörten, wie arm die Menschen in der sogenannten dritten Welt sind und wir müssen da mehr tun und der Mensch ist an allem schuld und die Welt geht zugrunde. Also es sind ja alles Lehreinheiten, die in allen Fächern in die kindlichen Köpfe, in die kindliche Psyche hineinprasseln. Wir haben auf der einen Seite die Indoktrination, auf der anderen Seite den realen Lernerfolg. Und da würde mich interessieren, ob es Studien gibt, ob es Erfahrungen gibt, wo Sie sagen können, es ist in der einen oder in der anderen Form besser. Es kann abseits der staatlichen Schule einen guten Lernerfolg geben oder eventuell auch nicht. Wer möchte da etwas dazu beitragen?
Es ist wirklich so, dass eigentlich mehr Freiheit für Eltern einzufordern wäre und wünschenswert wäre, dass sie selbst entscheiden können, auch wo sie ihr Kind anmelden, bei welcher Schule. Aber dazu müsste der Staat bereit sein, diesen Obolus, den man für jedes Kind vorsieht, im Erziehungshaushalt, dass die Eltern selbst entscheiden könnten und ihnen das zur Verfügung gestellt wird. Ich bin mir sicher, dass da viele Eltern dann bereit wären, selbst noch was draufzulegen, wenn es notwendig ist. Aber in der gegenwärtigen Situation ist so, dass 80-90% der Eltern rein finanziell ausgeschlossen sind, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen. Das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich das Thema der Indoktrination. Die habe ich natürlich selbst erlebt und in den letzten Jahren natürlich umso mehr. Und das ist auch mein Hauptanliegen und mein Thema im Moment, dass diese Indoktrination, die mit Umprogrammierung, Konditionierung begann, eigentlich schon so auffällig ist, dass die Cancel Culture und alles Mögliche mit hineinschwingt und in der Schule gar nichts anderes mehr möglich ist, als wie eine Meinung zu vertreten. Das ist ein gesellschaftliches Problem, an dem wir noch knappern. Und ich hoffe, dass es bald eine Besserung gibt in diese Richtung.
Ja, vielleicht kann ich noch aus Schweizer Sicht ergänzen. Also Leistungserfolge im Bereich Homeschooling sind natürlich praktisch nicht messbar, ist im Moment auch nicht vorgesehen. Ich kenne eine Äußerung aus dem Kanton Zürich und der gehört zu den Kantonen, die sehr viel Homeschooling, also von den bescheidenen Zahlen ausweisen. Da hat einmal die Amtsleiterin für die Volksschule ein positives Bild gezeichnet, dass also die Schüler im Bereich Homeschooling recht gute Leistungen, vielleicht sogar etwas bessere als in der öffentlichen Schule, bringen. Ist ja eigentlich auch zu erwarten, wenn es vernünftig läuft. Im Privatschulbereich, da gibt es bei PISA den Versuch, das einmal abzugrenzen, wie dort die Leistungen aussehen. Da kann man nicht, soweit ich das sehe, ein ganz klares, signifikantes Ergebnis formulieren. Und das ist auch logisch, weil hier in diesem Bereich haben wir es dermaßen mit einer Heterogenität zu tun. Also wir haben auch gerade in der Schweiz natürlich eine ganze Reihe von Schulen, die Expats unterrichten und da wollen einfach die Eltern Leistungen, noch einmal Leistungen. Dann haben wir die auch, die aufgrund der Ideologisierung der öffentlichen Schulen die Flucht in die Privatschule gegangen sind. Aber auch hier kann man sagen, für manche Kinder zum Beispiel ist das unheimlich gut, dass stärker natürlich in die Privatschulen mit kleineren Klassen auf die Individualität der Schüler eingegangen werden kann. Ich glaube, es ist wirklich unheimlich schwierig, eine Generalisierung vorzunehmen. Ich würde aber gerne noch einen Punkt anfügen, der in der Schweizer Diskussion immer wieder auftaucht. Das ist solcher hybriden Modelle von Dr. Vogt angesprochen worden. Was manche Bildungspolitiker oder Einzelpersonen noch probiert haben, dass diese Idee der Bildungsgutscheine, wie sie ja in manchen Ländern tatsächlich bestehen, muss allerdings zurückmelden. Im Moment in der Schweiz hat dies wirklich praktisch überhaupt keine Chance, also dass man dann Bildungsgutscheine über einen bestimmten Betrag zur Verfügung stellt, so dass sie also dann die Möglichkeit haben, eine private oder öffentliche Schule frei zu wählen, die ihnen passt.
Herr Dr. Vogt, wie ist Ihre Wahrnehmung? Wo hat man einen besseren Lernerfolg oder kann man das so definitiv sagen, innerhalb oder außerhalb der Regelschule?
Ich denke, das wird man nur individuell beantworten können. Es gibt hier wie dort Vor- und Nachteile. Das ist pädagogisch, erziehungswissenschaftlich, bildungswissenschaftlich, letztlich politisch zu entscheiden, was gelten soll. Was ich noch sagen wollte, wir sollten nicht darüber hinweggehen, dass Optieren gegen Schule häufig gar nicht vom Elternhaus ausgeht, sondern von den Jugendlichen selber, die vielleicht gemobbt wurden, das Stichwort ist vorhin schon gefallen, oder es einfach für ineffektiv sehen, dort die Zeit abzusitzen. Natürlich muss man auch Kindern und Jugendlichen Anforderungen stellen, auch Misserfolge, damit muss man umgehen können. Aber ich möchte doch noch am Ende dieser Diskussion darauf hinweisen, dass wir nicht die eigentlichen Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen, außer Acht lassen sollten und deren Bedürfnisse, deren subjektive Meinungen.
Herr Dr. Vogt, wir haben herausgearbeitet, der deutsche Staat will den Schüler in Präsenz halten. Und wir haben jetzt den Themenkreis Indoktrination. Wie kann man sich das vorstellen in Deutschland? Wir haben ja auch das Erbe der DDR, wo man schon sagen muss, der Schüler wurde dort erzogen, umerzogen im Sinne des sozialistischen Staates. Wie ist es eigentlich jetzt im Moment?
Nun ja, wie ich eingangs schon sagte, ist das tatsächlich auch mit die Funktion der Schule zu bilden, was sehr umfassend aufgefasst wird. Ich habe ja zitiert, wie das Bundesverfassungsgericht schon vor über 20 Jahren die Vorgaben gemacht hat, um was es geht. Es sollen Parallelgesellschaften verhindert werden. Und dazu kann ich sagen, dass ich einen Fall selber bis zum Bundesverfassungsgericht getrieben hatte. Es war ein strafrechtlicher Fall. Die Eltern wurden also bestraft und sind dann gegen ihre endgültige Verurteilung vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben die Verletzung ihres Elternrechts und anderer Grundrechte geltend gemacht. Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, obwohl tatrichterlich feststand, dass dieses Homeschooling sehr gut war und die Kinder beste Ergebnisse hatten und auch sozial integriert waren. Da wurde aber vom Bundesverfassungsgericht gesagt, und das zitiere ich vielleicht auch mal, dass selbst ein mit erfolgreichen Ergebnissen einhergehender Hausunterricht nicht verhindert, dass sich die Kinder vor einem Dialog mit Andersdenkenden und Gläubigen verschließen. Deshalb ist es nicht geeignet, die insbesondere in einer Klassengemeinschaft gelebte Toleranz gegenüber einem breiten Meinungsspektrum nachhaltig zu fördern. Also es ist sehr idealistisch, was hier vom Bundesverfassungsgericht zu Papier gebracht wurde. Und das scheint mir doch häufig auch zu konfligieren mit der Realität.
Ich werfe es zum Abschluss unserer Sendung noch ein Thema ein, das nicht unbedingt mit Homeschooling zu tun hat, das mir persönlich aber sehr am Herzen liegt. Lehrer waren im Grunde genommen in der Gesellschaft immer die Gruppe, die gewisse Friedensthemen gepredigt haben. Wir haben in den Schulen immer gehört und das wirklich von sämtlichen Lehrern in sämtlichen Fächern. Antifaschismus ist natürlich zentral wichtig und Pazifismus ist zentral wichtig. Der Krieg ist schlecht, der Krieg ist falsch, Töten ist falsch. Wie können wir uns erklären, dass diese Prinzipien, speziell des Antifaschismus, in der Corona-Zeit komplett gefallen sind, dass man eigentlich von individueller Freiheit, von Meinungsfreiheit vollkommen gekippt ist in das Propagieren des Totalitären und vielleicht auch in die jetzige Zeit noch überführt? Wir haben jahrzehntelang wirklich gehört, Gewalt ist schlecht, Morden ist schlecht, Krieg ist schlecht und jetzt will man die Schüler kriegstauglich machen. Wie kann man sich das erklären, wenn man wirklich sehr eng mit diesem Lehrerberuf auch verwandt ist, wenn man selbst Lehrer war oder in diesem Themenkreis tätig ist?
Als ich als junger Lehrer begann, war das natürlich üblich in der Lehrerschaft, nur waren dann auch etwas grün angehaucht, haben wir immer gesagt. Und weil eben diese Themen In den 80er Jahren war das mit der Pörschinger Aufstellung in Bayern, diese Thematik. Und das waren dieselben Jahre der Kernkraftdebatte. Und natürlich hat da aus meiner Sicht diese Indoktrination begonnen. Aber weil es für eine gute Sache war, nämlich für die Umwelt oder auch für den Frieden, konnte doch niemand etwas dagegen sagen. Und heute wundert man sich, dass genau diese Gruppierungen eben für den andauernden Krieg in der Ukraine sind. Und wer ein Putin-Versteher ist, wird gleich diffamiert. Das ist also leider schlimm, was ich so höre. Und das liegt daran, dass einfach das kritische Denken nicht mehr gefördert wird. Und warum? Durch die Internationalisierung der gesamten Bildungslandschaft. Und diese Internationalisierung der Bildungslandschaft in Europa hat mit Beginn der 70er Jahre begonnen. Jetzt habe ich natürlich auch dazu recherchiert, eindeutig klar, mit der Zeit, wo Klaus Schwab auch den Henry Kissinger traf an der Harvard University und eigentlich dann auch das World Economic Forum gegründet wurde. Und da hat sich dann eben genau dieser Zwang, der Druck nach einer Meinung, sich zu richten, noch sehr stark dann zugenommen. Was gleichzeitig auch mittransportiert wurde in diesen 70er, 80er Jahren schon, den Appell an die Lehrerschaft, dass man besser gute Noten gibt. Die schlechten Noten gibt sich der Lehrer dann selbst. Und so haben wir also heute auch eine Inflation von guten Noten. Somit können auch die Eltern oft gar nicht richtig einschätzen, was die Schüler können. Die Schüler selbst haben auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Nur wo es dann wirklich dann hapert, ist mit der Studierfähigkeit. Auch wenn sie Studienberechtigung ergattern mit Abitur oder Matura, ist heutzutage auf jeden Fall der Prozentsatz der Abiturienten, die auf der Uni landen und erfolgreich sind, immer geringer geworden.
Ich stelle die Frage jetzt auch noch an den Herrn Dr. Rüdiger. Die Lehrer haben immer Antifaschismus und Pazifismus gepredigt und in der Corona-Zeit ist alles gekippt, jetzt in der Kriegszeit nochmal. Ist das auch Ihre Wahrnehmung oder war es in der Schweiz anders?
Ja, diese direkte Tradition einer Friedenspädagogik aus der 68er oder den Alt-68ern gibt es vielleicht in der Schweiz nicht in dieser Deutlichkeit. Die Schweiz ist neutral. Dennoch, natürlich, konnten wir feststellen in der Corona-Zeit, dass insbesondere je stärker der Akademisierungsgrad der einzelnen Lehrer gewesen ist, umso weniger wurden eigentlich Fragezeichen hinter die jeweiligen Maßnahmen gesetzt. Das ist wirklich sehr auffällig. Das ist jetzt einfach eine Beobachtung von mir, die aber auch von vielen geteilt wird. Ich glaube, es kommen zwei weitere Faktoren mit dazu. Das eine ist, dass im Moment die Lehrerschaft in der Schweiz sich vollkommen überfordert fühlt von einem gigantischen Reformmarathon. Sogar der Schweizerische Lehrerverband, der LCH, hat, und da haben die Exponenten letzthin gesagt, es geht nichts mehr drauf, wir können das nicht machen. Natürlich kann man dann noch für den Frieden sich nebenbei einsetzen, aber der kommt auch in den Lehrplänen nicht sehr vor. Und vor allen Dingen sind sehr viele Lehrer mit einer anderen Sache unheimlich überladen worden, mit der ganzen Nachhaltigkeitsbildung, wie es so schön heißt, im Unterricht, im Lehrplan 21. Wir haben jetzt eine Revision der gymnasialen Lehrpläne, wo das Thema, was Sie angesprochen haben, überhaupt nicht mehr vorkommt. Aber der ganze Nachhaltigkeitsbereich, auch im Hinblick auf die Bildungsagenda 2030, spielt hier eine wichtige Rolle und da werden auch die Schüler entsprechend gelenkt mit Methoden, die wirklich sehr, sehr fraglich sind, mit gemeinsamen Übungen, mit gemeinsamen Projekten, auf das werden sie hingeführt und von Seiten der Lehrer sehe ich eigentlich da hauptsächlich nur eine große Bereitschaft, das so mitzutragen. Friedenspädagogik, vielleicht eine letzte Bemerkung, müsste natürlich im Bereich der politischen Bildung dann eine Rolle haben, wenn es ganz konkret um Fragen der Beurteilung des ukrainisch-russischen Krieges geht, wie man damit umgeht. Und hier ist in den aktuellen Debatten über die politische Bildung fließt das natürlich schon auch sehr stark mit ein, dass eigentlich diese Vorstellung, dass die Schüler methodisch wirklich in der Lage sind, auch auf ihre eigenen Positionen zu erarbeiten, immer mehr abgewichen wird.
Herr Dr. Vogt, Sie unterrichten ja nicht selbst, aber Sie haben sicherlich auch Wahrnehmungen von Ihren Mandanten. Ist Frieden noch ein Thema im deutschen Schulsystem oder werden die Schüler tatsächlich jetzt schon kriegstauglich getrimmt?
Ehrlich gesagt kann ich dazu nichts sagen. Was ich nur sagen könnte, ist, dass Schule natürlich eine kollektive Veranstaltung ist. Und deshalb ist sie auch anfällig zumindest für Kollektivismus, Etatismus und auch Ideologisierung. Und an dem Punkt müssen wir alle, die ganze Gesellschaft, jeder Einzelne, die Eltern und auch die Schüler natürlich wachsam sein und Freiheitsräume verteidigen.
Ich bedanke mich für das interessante Gespräch und Ihre unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben alle gesehen, es bleiben noch viel mehr Themen offen, als wir abdecken konnten. Sie hörten Kontrafunk und das war unsere Sendung Dreiländereck zum Thema Homeschooling, Schulsysteme. Ich bedanke mich bei unseren Teilnehmern Dr. Klaus Rüdiger aus der Schweiz, Dr. Andreas Vogt aus Deutschland und Dr. Erwin Rigo aus Österreich. Durch die Sendung führte sie Florian Machl, Vorbereitung und Redaktion Katharina Kleppe, Technik Oliver Höhn. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter.